Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen. Ich reiche Ihnen heute zur Begrüßung einen großen, bunten Blumenstrauß. Da sind leuchtend orangefarbene Engelstrompeten dabei, ein paar Stängel prächtig lilafarbener Fingerhut und ein bisschen wunderschön blass-rosa Schlafmohn. Ja, und wer einen grünen Daumen hat, der hat jetzt schon erkannt. Damit habe ich Ihnen einen ganz schönen Giftcocktail zusammengemischt. Und den schauen wir uns gleich genauer an mit einer Expertin für Giftpflanzen. Zu Gast ist Noemi Hanekel mit ihrem neuen Buch Fatale Flora. Sie hat den giftigsten Garten der Welt besucht. Und ja, das stellen Sie sich jetzt vielleicht erstmal nicht so spektakulär vor, aber da geht man an Pflanzen vorbei, an denen kann man sich nur bei einer kurzen Berührung mit der bloßen Hand verbrennen. Die giftigste Pflanze der Welt, die steht in diesem Garten sogar in einem Käfig abgeschirmt. Und trotzdem dürfen die BesucherInnen diesen Garten nicht ohne eine Führung besuchen, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja, und dann klingt vielleicht so ein Besuch im Poison Garden schon ganz anders. Behalten Sie das also im Hinterkopf, wenn ich Ihnen jetzt eine mutige Autorin und Besucherin dieses Poison Gardens vorstelle für ihr Buch Fatale Flora. Über giftige Pflanzen und gemeine Menschen hat sie sich nämlich dahin vorgewagt. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Noemi Hanekel.
Guten Morgen.
Ja, sagen Sie, haben Ihnen eigentlich ein bisschen so die Knie geschlottert oder sind die Hände so ein bisschen schwitzig geworden, als Sie da an diesen ganzen Giftpflanzen im Poison Garden, im Giftgarten vorbeispaziert sind?
Ich glaube vielleicht ein bisschen aus Aufregung und Vorfreude und geschwitzt vielleicht, weil es im Hochsommer war. aber ich fühlte mich sehr gut begleitet, insofern hatte ich jetzt da keine Angst.
Wie muss ich mir denn diesen giftigsten Garten der Welt vorstellen? Könnte mir denken, der ist eigentlich ganz hübsch anzusehen, wenn man nicht weiß, was da alles steht.
Ja, der ist richtig hübsch anzusehen. Und der ist ja auch Teil einer riesigen Schlossgartenanlage in diesem Städtchen Anik. Und da steht dieses Anik Castle, was auch für die Harry Potter-Filme gebraucht wurde. Und da ist dieser Poisongarten eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Ist aber natürlich der beliebteste Teil und auch total schön. Also ich beschreibe es auch im Buch, der ist gesäumt von Lorbeerhecken und da stehen Apfelbäume und da wächst auch Rhabarber. Man denkt sich, diese Pflanzen sind ja gar nicht unbedingt giftig, aber es versteckt sich dann eben doch mehr dahinter.
Ja, und interessanterweise ist für alles, was dahinter steckt, was sie dann enthüllen in ihrem Buch, die Geschichte, Mythen dieser Giftpflanzen, da als Quelle ziehen Sie da ja öfter mal Harry Potter, Sie haben es schon erwähnt, der Film, der da gedreht wurde, den ziehen Sie da heran und die Bücher ziehen Sie da heran, denn in Fantasy-Geschichten, auch in Kriminalromanen von Agatha Christie, das habe ich bei Ihnen gelernt, steckt erstaunlich viel Wissen über Giftpflanzen. Wenn wir ein Beispiel aus Harry Potter nehmen, da ist es ja die Wurzel der Alraune. Gut, bei J.K. Rowling, da kann diese Wurzel Menschen aus der Versteinerung erlösen, aber ein bisschen Wahres steckt dann doch in der Harry Potter-Alraune. Also, dass die Wurzel zum Beispiel so ein schreiendes Baby ist im Film, das ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, oder?
Überhaupt nicht in dem Sinne, dass es nicht J.K. Rowling war, die das erfunden hat. Weil tatsächlich ganz lange der Mythos herumging, dass die Alraune schreit, wenn man sie aus der Erde zieht. Das liegt allerdings daran, dass die Alraune sehr lange ihr Gewicht in Gold wert war, weswegen die Leute sie natürlich gut beschützen wollten. Also wenn jemand Alraunen im Garten hatte, dann half das, dass alle anderen Leute sehr abergläubisch waren und man einfach sagte, ja, die schreit dann und man stirbt sofort, wenn man diesen Schrei hört. Und dass sie schreit, das liegt, oder dieses auch bei Harry Potter, dass die aussehen sollen wie schreiende Babys, das liegt an der Form der Wurzel, weil die tatsächlich so ein bisschen was Menschenhaftes an sich hat.
Wie so kleine Speckbeinchen sehen die auf jeden Fall.
Genau, ja. Genau.
Und die Alraune selbst.
Und was das andere, Entschuldigung, das andere, was auch interessant ist, was bei J.K. Rowling kommt, ist dieses, dass die Wurzeln, die können zwar Leute versteinern, heilen aber auch, oder machen sie ohnmächtig, aber heilen Leute aus der Versteinerung. Und das ist nämlich auch spannend bei Giftpflanzen, dass die oft sowohl Gift als auch Heilmittel sein können.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil gerade die Alraune, die war ja so wertvoll. Sie sagen, sie war ihr Gewicht in Gold wert, weil sie auch als Medizin benutzt wurde.
Richtig, richtig. Also sie wurde für alle möglichen Dinge benutzt, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen, auch als Aphrodisiakum, als alles mögliche. Also Frauen haben sich das auf die Vagina geträufelt und hatten dann das Gefühl, dass sie fliegen können. Von da kommt dann auch der Mythos mit dem Hexensabbat. Also es wurde für alle möglichen Dinge gebraucht.
Und man hört es jetzt schon, wie Sie das erzählen. Sie haben wirklich total viele Details in diesem Buch zusammengetragen über die einzelnen Giftpflanzen, Mythen, aber auch Fakten. Biologie, Biochemie steckt auch total viel in diesem Buch. Was waren denn Ihre wichtigsten Quellen jetzt beim Schreiben?
Ich habe mich auf ganz viel verschiedene Literatur bezogen tatsächlich. Gift ist ja zum Glück ein breit erforschtes Gebiet, weil das, ich glaube, auch so ein bisschen was Voyeuristisches an sich hat und das vielen Leuten gefällt. Eine meiner wichtigsten Quellen war tatsächlich ein Biologe aus den USA, der heißt Neil Bradbury. Und der hat vieles davon sehr, sehr schön zusammengefasst. Und dann aber kreuz und quer. Also ich habe auch mit Biologen geredet und mit Gärtnern. Und eine Freundin von mir ist Giftmischerin von Beruf.
Das hilft natürlich
auch. Und das dann zum Teil auch mal gegenlesen. Das hilft, ja.
Sie haben gerade gesagt, dass die Gift und Giftmorde, das interessiert uns auch vielleicht so ein bisschen voyeuristisch, weil wo Gift vorkommt, da ist natürlich immer das Verbrechen dann nicht weit. Und es gibt auch zahlreiche Verbrechen, die Sie also in Ihrem Buch nacherzählen. Es handelt ja eben auch von gemeinen Menschen, wie Sie im Untertitel schreiben. Und ich fand jetzt einen Fall besonders, ja, also schön will ich da immer nicht sagen, aber True-Crime-Fans, denen leuchten wahrscheinlich da die Augen, bei den sogenannten Gin-Tonic-Morden in Edinburgh Mitte der 90er Jahre. Also glücklicherweise, das können wir schon mal sagen, ist da niemand tatsächlich zu Tode gekommen, weil ein zu bitter schmeckender Gin Tonic das Schlimmste bewahrt hat. Können Sie uns da erklären, was da passiert ist und worauf vielleicht wir achten sollten bei unserem nächsten Gin Tonic?
Gerne. Das war tatsächlich ein Fall in den 90er Jahren, wo das Krankenhaus in der Nähe von Edinburgh festgestellt hat, dass eine unglaublich große Zahl an Menschen eingeliefert wird, die alle irgendwie eine Atropinvergiftung haben. Atropin ist der Giftstoff, der unter anderem in der Tollkirsche vorkommt. Aber auch in der Alraune zum Beispiel ist er auch drin. In ganz vielen giftigen Pflanzen kommt er vor. Und ja, aber die Leute kannten sich alle nicht. Die hatten keine Verbindungen. Das waren irgendwie eine Mutter und ihr Sohn, ein älteres Ehepaar und so weiter. Also die wussten nicht, wer das jetzt sein könnte. Bis dann eine Frau tatsächlich angeliefert wurde, die eine extrem große Menge von diesem Atropin-Intus hatte. Und das waren
diese Menschen,
hatten
sich alle Gin Tonic getrunken, also am Tag oder
alle
an den Tagen
diese Männer,
vorher,
ja. Genau, Entschuldigung, das ist natürlich das Wichtigste. Die hatten alle Gin Tonic unbedingt,
genau,
aber
Tonic-Wasser
getrunken. Und das einzige verbindende Glied war, dass sie das alle im gleichen Supermarkt gekauft hatten. Und stellte sich dann heraus, dass ein gewisser Paul Agatha hieß der, seine Frau vergiften wollte, weil der war Professor an der Uni und der hatte sich in eine Studentin verliebt und gedacht, der einfachste Weg, aus dieser Ehe rauszukommen, ohne in den finanziellen Ruin getrieben zu werden, ist, wenn die Ehefrau einfach stirbt. Und er wollte aber sicher sein, dass sie auch wirklich stirbt und er wollte natürlich auch, dass er nicht wie der Mörder aussieht. Und hat gedacht, ja, ach, wenn das jetzt einfach so wirkt, als wäre dieses Tonic-Wasser vergiftet, dann denkt die Polizei vielleicht, dass da ein Serienmörder unterwegs ist. Und dann fällt der Verdacht gar nicht erst auf mich. Und das tat es auch ganz, ganz lange nicht, weil der hatte ja kein Motiv, diese anderen Leute anzugreifen.
Ja, und die Ehefrau.
Genau, bis dann.
Genau. Und die Ehefrau konnte tatsächlich nur gerettet werden, weil sie also sofort bemerkt hat, der Gin Tonic, den ihr Mann ihr gegeben hat, der schmeckt verdächtig bitter und ein Arzt konnte also schnell handeln und sie vor Schlimmerem bewahren. Und ein Gerichtschemiker ist dann also diesem Ehemann, der mehrere Gin Tonic Flaschen vergiftet hatte, auf die Schliche gekommen.
Genau. Also gut drauf achten, wenn es besonders bitter schmeckt, dann lieber vielleicht nicht weiter trinken. Wobei ich hoffe, dass die meisten von uns nicht Angst haben müssen, dass der Ehemann sie vergiftet.
Ja, oder irgendein Barkeeper oder sowas. Wie ist das denn? Wer sind denn überhaupt die Giftmörder oder Giftmörderinnen? Man sagt ja immer so, Gift, das ist so eine weibliche Mordwaffe. Stimmt das?
Ich glaube, es ist nicht unwahr. Ich glaube, man muss unterscheiden. Also ich glaube, wenn man sagt, Frauen morden tatsächlich oft mit Gift, weil Frauen, ich glaube, oft vorausplanen, weil das auch einfach etwas ist, was sie, was sie irgendwie da haben, was relativ einfach ist. Aber wenn man sich die Giftmörder anschaut, dann sind es doch mehr Männer, die mit Gift morden, als Frauen. Wobei Frauen tendenziell eher mit Gift morden, wenn das Sinn macht. Weil es schon oft, also wenn man sich diese Geschichten anschaut und da, das ist ja auch immer so das Ambivalente am True Crime, das ist einerseits ein bisschen voyeuristisch und es macht auch ein bisschen Spaß, sich diese Fälle anzuschauen. Auf der anderen Seite steckt natürlich ganz schön viel Gewalt dahinter und natürlich auch ganz schön viel Gewalt an Frauen. Und das muss man sich auch immer so ein bisschen bewusst machen, wenn man sich diese Geschichten anschaut. Aber es stimmt, Frauen morden auch, wenn sie morden, dann auch gern mit Gift.
Jetzt besuchen Sie nicht nur den Poison Garden in Ihrem Buch, auch andere Orte, an denen eben giftige Pflanzen wachsen. Und ich muss sagen, ich war überrascht, denn die giftigste Pflanze, also eine der beiden giftigsten Pflanzen, die Sie in diesem Buch katalogisieren, die tragen viele Menschen, glaube ich, immer noch ja, in der Hosentasche oder in der Handtasche. Diese Pflanze hat geschätzt 90 Millionen Menschen weltweit getötet. Und das ist eine Pflanze, die wir tatsächlich alle kennen. Können Sie uns verraten, welches die giftigste Pflanze der Welt ist?
Werden mich alle Raucher hassen, aber das ist natürlich der Tabak. Genau, also man muss unterscheiden. Der Rizinusbaum ist die Pflanze, die das tödlichste Gift enthält. Also da braucht es extrem wenig, um sehr viele Menschen umzubringen. Aber der Tabak, wenn man daran misst, wie viele Menschen diese Pflanze getötet hat, ist wahrscheinlich die giftigste Pflanze. Also John Knox, der mich da durch den Poison Garden geführt hat, der meinte, wenn Nikotin heute entdeckt würde, dann würde das wahrscheinlich nicht legalisiert.
Geht man nach einer Recherche für so ein Buch eigentlich irgendwie anders durch den Wald, durch Wälder oder in die Gärtnerei?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir in der Straße gibt es so einen Secondhand-Laden für Pflanzen und da stehen im Moment dauernd Engelstrompeten da. Und die sind hochgiftig. Und ich habe jetzt gerade einen kleinen Hundewelpen, also ich werde mir die auf jeden Fall nicht kaufen. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also auch eben so, man lernt dann, dass eben zum Beispiel auch Apfelkerne in einer sehr, sehr, sehr großen Menge giftig sein können. Es gibt 1000 Pflanzen, die einfach bei uns wachsen. Und das fand ich auch das Interessante daran. Man denkt immer, giftige Pflanzen, das gibt es nur im Urwald und ganz weit weg, aber nein, die gibt es eben auch bei uns.
Aber verdächtig gemacht haben Sie sich jetzt durch diese Recherche nicht, oder? Ich bin ein bisschen gestolpert über die Widmung für Ihr Buch. Das widmen Sie Ihrem Vater und Sie schreiben, der ist nicht mehr zum Essen vorbeigekommen, seitdem ich mit der Recherche für dieses Buch begonnen habe. Kommt er mittlerweile wieder?
Bisher ist er nicht gekommen, aber er wird am Freitag an die Vernissage von dem Buch kommen. Und er hat mich sehr oft zum Essen eingeladen. Also ich finde, eigentlich hat es nur Vorteile für mich.
Okay, wir müssen uns keine Sorgen machen, bin ich beruhigt. Noemi Hanekel, die kennt sich aus mit Giftpflanzen und mit den Verbrechen, zu denen sie die Menschen seit Jahrhunderten inspirieren. Danke, Frau Hanekel, dass Sie uns heute durch den Garten, durch den Giftgarten geführt haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und das Buch Fatale Flora von giftigen Pflanzen und gemeinen Menschen, das ist im Verlag HarperCollins erschienen. Knapp 300 Seiten für 22 Euro. Wohngemeinschaften, die können ja, und das sage ich aus jahrzehntelanger Erfahrung, wunderschön sein, aber einen auch wirklich zur Weißglut treiben. Die Schriftstellerin Isabel Bogdan, die erzählt von solchen Wohnverwandtschaften. Zwei Frauen, zwei Männer teilen sich eine Wohnung, alle sind sie unterschiedlich, stehen an verschiedenen Lebensabschnitten und was da alles zusammenkommt im Roman Wohnverwandtschaften von Isabel Bogdan, das kann man jetzt auch hören. Elmar Krämer stellt uns vor, wie das klingt.
Man behebt Beziehungskrisen nicht durch überdimensionierte Geschenke. So funktioniert das doch nicht.
Konstanzes Freund hat es dennoch probiert. Nun hat sie sich getrennt und zieht mit dem geschenkten Klavier in eine WG. Vorübergehend, bis die Zahnärztin eine eigene Wohnung gefunden hat in Hamburg. Kein leichtes Unterfangen, deshalb erstmal die WG.
Übergangsweise. Irgendwann werde ich ja eine eigene Wohnung finden. Ein richtiges Zuhause.
Es ist die Wohnung von Jörg, einem pensionierten Zeitungsredakteur und Witwer.
Jetzt habe ich in meiner eigenen Wohnung nur noch ein einziges Zimmer für mich.
Jörg ist ein freundlicher, leicht vergesslicher Typ, der es genießt, nicht allein zu leben. Mit Anke und Murat, mit denen er schon länger zusammenlebt, hat sich eine fast schon familiäre Symbiose entwickelt. Das liegt vor allem an Murat. Murat ist immer gut gelaunt und unbeschwert.
Anke ist im Bad und putzt sich die Zähne. Murat kommt im Schlafanzug herein.
Morgen.
Morgen.
Gut geschlafen?
Geht so.
Murat zieht sich aus.
Hör mal, das geht nicht.
Was geht nicht?
Murat macht Anstalten, in die Dusche zu steigen.
Dass du hier so nackt rumläufst.
Was? Soll ich angezogen duschen?
Mit mir geht das. Und mit Jörg wahrscheinlich auch. Aber mit Konstanze nicht.
Was?
Anke, eine einstmals erfolgreiche Schauspielerin, kämpft mit dem Alter. Denn die 50-Jährige bekommt keine Rollen mehr. Aus Frust macht sie Yoga.
Halbe Vorbeuge, ganze Vorbeuge, ausatmen. Ich bin ein Berg.
Murat ist für sie der Fels in der Brandung. Doch durch Konstanzes Einzug befürchtet sie Veränderungen im WG-Gefüge.
Einatmen, ausatmen. Was schert es den Berg, ob Murat mit Konstanze schläft? Klappt nicht. Einatmen. Es geht mich theoretisch nicht mal was an. Sollen sie doch vögeln, wie sie lustig sind. Ich will ja weder von ihm noch von ihr was. Es geht einfach nicht, nicht in der WG.
In Wohnverwandtschaften erzählt Isabel Bogdan unaufdringlich vom Zusammenleben dieser Menschen, von ihren Freunden, ihren Fantasien, als auch von ihren Alltagsproblemen und Nöten. Und das so unaufgeregt wie sympathisch, dass einem die vier schnell ans Herz wachsen. Als Jörg ins Krankenhaus muss und nach einer Narkose noch vergesslicher wird, schweißt das die WG enger zusammen.
Du bist dement, Jörg.
Ach, was Ärzte immer so behaupten.
Okay, aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Und da sollten wir uns jetzt schon mal die Möglichkeiten angucken.
Es hat ja nun wirklich noch Zeit. Bin doch nicht verblödet.
Natürlich nicht. Aber vergesslich und es wird schlimmer. Und damit müssen wir jetzt einen Umgang finden. Also, es gibt die Möglichkeit, dass eine Pflegekraft hier einzieht.
Ich bin doch nicht pflegebedürftig. Sag mal, tickst du noch richtig? Sowas lasse ich mir doch von dir nicht sagen. Du bist nicht mal... Wie heißt das? Krankenschwester oder so? Was bildest du dir denn ein?
Ich bin Ärztin.
Das höre ich mir nicht länger an. Ich gehe mit dem Hund raus. Wir haben doch einen Hund.
Katharina Wackernagel als Konstanze, Lavinia Wilson als Anke und Serkan Kaya als Murat gehen leidenschaftlich in ihren Rollen auf. Besonders beeindruckend ist aber Heiko Deutschmann. Emotional überzeugend schlüpft er in die Rolle des dementen Jörg und macht die Verzweiflung über das eigene Vergessen im Alltag berührend deutlich.
Kaffee. Man muss Kaffee in den Dings, in das Ding da tun und so ein Papierding rein, wo der Kaffee reinkommt.
Gegen Ende des Hörbuchs kommt das anfangs ungeliebte Klavier von Konstanzes Ex zum Einsatz. Anke kann spielen und singen und Jörg erinnert sich dadurch an Sequenzen seines Lebens, auch wenn ihm nun immer öfter die Worte fehlen.
Es gibt doch ein Fremdwort für Wortschatz. Mir fallen die Wörter nicht mehr ein. Wo sind meine Wörter hin? Meine Schätze?
Um diese existenziellen Fragen des Lebens, aber auch um die kleinen Alltagskonflikte geht's in den Wohnverwandtschaften von Isabel Bogdan. Das Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen. Rund 6 Stunden, kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Navid Kermani, das ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Er bekam zum Beispiel 2015 den renommierten Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Was manchmal aber, finde ich, neben seinen Romanen, Essays und seinen Reisereportagen ein bisschen untergehen kann, sind Kermanis Kinderbücher. Gerade ist zum Beispiel ein neues erschienen. Das hat er zusammen mit dem Buchkünstler Merhard Zaeri gemacht. Und dieses Kinderbuch, das hat den sehr tollen Titel »Zuhause ist es am schönsten«, sagt die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest. Silvia Schwab, Sie haben das Buch schon gelesen. Hallo erstmal.
Guten Morgen.
Ja, ich habe schon gesagt, ein toller Titel, der erzählt uns schon mal was über die linke Hand. Was macht da der Rest des Körpers?
Naja, der Rest des Körpers, der will was anderes. Es ist nämlich eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Dieser Ich-Erzähler, es gibt einen Ich-Erzähler, das ist ein Schriftsteller, der möchte nach Afrika reisen und alle seine Körperteile wollen mit, also unbedingt. Augen, Ohren, Mund, Kehle, Bauch, Popo, Herz, Beine, Füße, alle freuen sich. Außer der linken Hand, die freut sich nämlich nicht, denn die will nicht nach Afrika. Die sagt, ihr könnt ohne mich nach Afrika fliegen, zu Hause sei es schöner.
Ich kann es ein bisschen verstehen. Bei dem Wetter will ich mich auch mit der einer Hand an der Heizung festhalten. Wobei
ja,
aber
Afrika ist ja auch nicht schlecht.
Würde ich vielleicht auch nicht ausschlagen, ja. Aber es klingt für die Figur, also die an diesem ganzen Körperteilen dranhängt, nach einer bisschen komplizierten Geschichte, wenn da alle irgendwas anderes wollen.
Ja, das ist klar, das kann man sich vorstellen. So ein widerspenstiges Körperteil macht ja echt jedem ein Problem. Diese linke Hand hält sich eben am Heizungsrohr fest, will nicht mit und lässt nicht mehr los. Und da können die anderen so viel schimpfen, die können schreien, drohen, fluchen. Also sie erreichen da nichts. Da muss der Klempner den Heizkörper abmontieren. Und der Ich-Erzähler nimmt diesen Heizkörper dann mit dieser linken Hand mit ins Taxi. Aber was passiert? Die linke Hand klammert sich dann ganz schlau an der Taxitür fest. Und das Spiel geht von neuem los. Schließlich hilft eines nur noch, nämlich das Versprechen eines sehr, sehr schönen, allerdings auch ziemlich unnützen, sinnlosen Geschenks für die linke Hand. Dann erst lässt sie die Taxitür los und alle Körperteile samt Ich-Erzähler, samt linke Hand können dann doch noch nach Afrika fliegen.
Wie erzählt uns jetzt Navid Kermani diese Geschichte?
Also mit einer Riesenmenge von Augenzwinkern, wie man sich denken kann. Er schenkt jedem Körperteil seine eigene Persönlichkeit. Jedes hat seine Vorlieben, seinen Eigensinn. Jedes bringt dann wieder neue Argumente, um die linke Hand zu überreden oder auch zu überzeugen. Da kommt es dann zu sehr komischen Streitgesprächen, zu Wutausbrüchen, auch zu einem handfesten Schlagabtausch. Und die Sprache, könnte man sagen, ist hier ja wirklich genauso lebendig oder beweglich wie die einzelnen Körperteile. Stirnrunzelnd schildert der Erzähler diesen scheinbar unlösbaren Konflikt. Er spricht den Leser direkt an, er bezieht ihn mit ein ins Geschehen und man hört ganz deutlich aus diesem herrlichen Chaos heraus ein Loblied auf die Stärken und die Eigenarten von Nase, von Popo, Kehle und Herz natürlich.
Und wir sehen jetzt die Bilder aus, die Merat Zahiri für dieses Buch beigesteuert hat.
Es ist ja schon eine sehr komische Geschichte und Merat Zahiri entwickelt hier dieser Komik entsprechend einen sehr kräftigen, einen plakativen Malstil mit Hintergründen, die oft kantig konturiert sind, wie Scherenschnitte. Übrigens ist jede Doppelseite hat einen anderen Grundton und der ist eigentlich immer leuchtend. Es gibt viele expressive Farben, fröhlich buntes Layout übrigens. Auch die Schrift ist manchmal verändert, also die tanzt sozusagen auch noch durch die Gegend. Es gibt ein quietschgelbes Taxi, ausdrucksstarke Figuren und dann übrigens einen schwarzhaarigen Schriftsteller, diesen Erzähler, der trägt einen Dali-Schnurrbart. Der gleicht allerdings eher einem verwegenen Ganoven als jetzt einem feinsinnigen Friedenspreisträger. Auch da lugt dann hinter dieser Figur eine ganze Menge Humor hervor.
Ja, Sie haben schon gesagt, eine lustige, eine skurrile Geschichte. Aber auch schon, Sylvia Schwab, haben Sie so ein bisschen angedeutet, es gibt eine philosophische Dimension, vielleicht auch sowas wie eine Intention in dieser Geschichte?
Ja, also wenn man sich überlegt, was könnte diese beiden bekannten, also Autor und großartigen Künstler, dazu bewegt haben, zu dieser Geschichte, dann gibt es vielleicht zwei Antworten, eine komplizierte und eine einfache. Also die kompliziertere, würde ich sagen, ist, dass da im Hintergrund es geht um die großen Themen Heimat versus Sehnsucht nach der Ferne, um Bleiben und Gehen, um Offenheit dem Fremden gegenüber und eher Angst vor dem Fremden. Aber bei Kindern kommt wohl eher eine schlichtere, eine spielerischere Erklärung an. Da ist nämlich ein Außenseiter, ein kleiner Angsthase, vielleicht auch ein kleiner Trotzkopf, der störrisch Nein sagt und damit allen anderen den Spaß verdirbt. Und der dann, und das ist eben so schön, statt mit Gewalt gezwungen zu werden, jetzt mitzufahren, mit einem Geschenk geködert wird und seinen Widerstand dann aufgibt zum Nutzen aller. Soweit könnte man sagen, so unpädagogisch, aber ich finde auch soweit so witzig und auch übrigens so menschlich.
Und für wen würden Sie denn diese Geschichte empfehlen? Es klingt für sowas wie für groß und klein.
Ja, völlig richtig. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie es vom Verlag empfohlen ist. Ich glaube ab 6, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es haben auch kleinere schon Spaß daran. Und es liegt natürlich auch an diesen großartigen Illustrationen, dass man ja kleine und große und auch Großmütter noch gerne damit beschenken kann.
Zu Hause ist es am schönsten, sagt die linke Hand und hielt sich an der Heizung fest. So heißt das neue Kinderbuch von Navid Kermani und Merat Zahiri. Im Hansa Verlag ist das erschienen. 48 Seiten, 17 Euro. Vielen Dank an Silvia Schwab für die Buchkritik. Heute Abend wird schon zum dritten Mal die Stuttgarter Zukunftsrede gehalten, in diesem Jahr von der israelischen Soziologin und Autorin Eva Ilus. Ilus analysiert schon seit vielen Jahren zum Beispiel unsere Liebesbeziehungen im Kapitalismus oder die Therapie als Denkmodell unserer Gegenwart. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel hat sich Eva Ilus auch in einigen Texten zur Situation zwischen Israel und Palästina geäußert. Also ihre Themen, die scheinen mitten reinzutreffen in unsere Gegenwart. Und genau das soll auch passieren bei der Stuttgarter Zukunftsrede. Wie das klappen kann, das verrät uns jetzt Stefanie Stegmann. Sie ist Leiterin des Literaturhauses Stuttgart und sie hat die Stuttgarter Zukunftsrede ins Leben gerufen. Guten Tag, Frau Stegmann.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Ja, woher kommt denn überhaupt diese Idee zu der Zukunftsrede, die ja so ganz prominent im Rathaus in Stuttgart abgehalten wird?
Ja, die hat sich vor einigen Jahren entwickelt, basierend auf einem Essay oder dem letzten Essay, den Roger Willemsen zu Lebzeiten verfasst hat, Wer wir waren, eine Zukunftsrede. Da fiel unter anderem der Satz, nur Zeiten, die vieles zu wünschen übrig lassen, sind auch stark im Visionären. Und das haben wir uns ein bisschen zum Anlass genommen, ein Konzept zu entwickeln, eine prominente Rednerin, einen Redner nach Stuttgart einzuladen im zweijährigen Rhythmus und ihn oder sie eben zu einem Thema ihrer Wahl sprechen zu lassen.
Und es soll ja auch eine Rede dann sein, die Nachhalt zum Beispiel in der Stadtgesellschaft. Dafür arbeiten Sie mit verschiedenen Institutionen zusammen. Wie sieht das genau aus?
Genau, der Plan war eben sozusagen nicht eine prominente Persönlichkeit in eine Stadt einfließen zu lassen im Sinne von hier hört mir zu, nimmt es und geht, sondern tatsächlich die Resonanzen und Wellenbewegungen, die so eine Rede auslösen kann, wirklich in die Kapillaren der Stadtgesellschaft hineinzutragen und idealerweise auch darüber hinaus. In diesem Fall heißt das, dass Eva Ilus mit Schülerinnen eines Mädchengymnasiums morgen nochmal ins Gespräch kommt über das Zusammenwirken von Politik und Gefühl, dass Eva Ilus in die Universität geht, einen Workshop mit Studierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen veranstaltet und dass wir sie eben nochmal einladen, beziehungsweise Eva Ilus nochmal die Stadtgesellschaft einlädt zu einem Questions and Answers Format im Literaturhaus am Donnerstagabend. Also der Gedanke ist tatsächlich, nochmal mit dieser Rede zu arbeiten und die Resonanzen sozusagen zu hören und sie nochmal weiter in die Stadt und darüber hinaus zu tragen, insofern als dass eben der Klett-Cotta Verlag nach der Rede Mitte März diese dann auch nochmal veröffentlicht in der Langfassung. Denn Eva Ilus hat sich sehr viel Mühe gegeben und eine sehr, sehr lange Rede geschrieben, die dann im Grunde schon als Buch gedacht worden ist und für heute Abend tatsächlich in Kurzfassung im Rathaus in Stuttgart um 18 Uhr gehalten wird und auch im Livestream zu verfolgen sein wird für alle, die heute live nicht in Stuttgart sein können.
Jetzt wird die Rede schon zum dritten Mal gehalten, eben von Eva Ilus heute Abend. Daniel Kehlmann war ein Redner, der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu war im letzten Jahr der Zukunftsredner und heute eben Eva Ilus. Können Sie uns, Frau Stegmann, schon so ein bisschen kleines Teasing geben, worüber sie denn sprechen wird?
Ja, ich meine, das, was wir halt im Moment gerade beobachten, nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde ja global, ist, wie rückwärtsgewandte Geschichtsverklärungen aufgerufen werden, aus denen dann autoritäre Machtansprüche für die Zukunft abgeleitet werden. Und das sehen wir zum Beispiel, wie der Populismus mit Gefühlen arbeitet, die Gefühle instrumentalisiert. Und genau das ist ja das Terrain von Eva Ilus, nämlich die zu fragen, Gefühle sind eben keine anthropologische Konstante, sondern die sind geformt und durchwirkt von Gesellschaft, von Kapitalismus, von unseren Strukturen, von Technologien. Und heute kommt sie, also der Titel ihrer Rede lautet Die glamouröse und düstere Zukunft der Emotionen oder wie Subjektivität die Technologie prägt. Und ihre spannenden Thesen kann ich jetzt noch nicht wirklich verraten, aber ich kann sagen, dass sie oder das, was sie heute Abend wirklich interessiert, ist, wie Emotionen ständig von und wie sie durch Technologie konsumiert und produziert werden. Also diese Wechselwirkungen tatsächlich nochmal genauer zur Untersuchung an unserer digitalen Gegenwart und auch mit Blick auf die zunehmende Konzentration von Kapital und Macht im Wechselspiel mit Technologien und im Wechselspiel mit Gefühle, die eben nicht nur so eine Art Randerscheinung, subjektive Randerscheinung bilden, sondern die wirklich im Moment die einfach eine zentrale Bedeutung haben, wie wir Gesellschaft verstehen, wie wir analysieren, wie wir zu Selbstverständnissen kommen oder zu Selbstverständigungen kommen. Und das ist etwas, was sie umtreibt und was sie heute nochmal zuspitzt in diesem Spiel von Technologie und Markt.
Jetzt haben Sie so schon gesagt, Frau Stegmann, es gibt einen Livestream, den kann man über Ihre Webseite, die Website vom Literaturhaus Stuttgart, ansehen. Wenn man nicht in Stuttgart ist, wenn man das aber ist, kann man da tatsächlich jetzt heute Abend um 18 Uhr im Rathaus noch vorbeikommen?
Haben Sie noch Platz? Also freier Eintritt, das ist wirklich, diese Rede ist adressiert an die Stadtgesellschaft oder an die Gesellschaft überhaupt, an uns alle. Das heißt, es gibt freien Eintritt, keine Anmeldung. Der Saal fasst 500 Personen mit Empore. Wenn es voll wird, wird es in den Nebensaal übertragen. Also wir haben wirklich uns auch da das Herz der Stadt, also den Ort der Demokratie ausgewählt, um diese Rede heute Abend dort zu platzieren. Und es ist wirklich, der Eintritt ist frei, es können alle kommen.
Und Stuttgart ist vorbereitet. Stefanie Stegmann, Initiatorin der Zukunftsrede und Leiterin des Literaturhauses in Stuttgart, hat uns informiert. Vielen Dank und alles Gute nach Stuttgart. Dankeschön. Für heute Abend.